Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 15. Januar 2026 und hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Winzon
und Rebecca Simonait-Barum. Ja, ihr Lieben, 15 Tage des neuen Jahres sind rum und ich hoffe, es waren schöne 15 Tage. Ich hoffe, ihr habt alle eure Vorsätze durchgehalten bis jetzt. Ihr habt schon mit dem Rauchen und dem Alkohol aufgehört. Ihr esst kein Fleisch mehr für den Rest des Monats.
Hallo, da muss ich gleich intervenieren. Nein. Wir machen hier Fleisch, grünes Gemüse und Weißwein-Diät. Okay? Und noch dazu machen wir natürlich einen Salsa-Kurs. Das ist der gute Vorsatz des Jahres 2026. Alle sollen bitte einen Salsa-Kurs belegen. Das ist die Zukunft der Freude und der lockeren Hüften.
Ich soll jetzt Salsa tanzen mit lockeren Hüften.
Ja, das habe ich dir doch mit deinem alter Ego letztes Jahr schon gezeigt.
Ja.
Ne, dem Kollegen aus Tolivera.
Ja.
So.
Okay, wenn du meinst. Also, vielleicht kaufe ich mir schon mal das Aussehen. Sollte ich dann auch so Rüschenhemden tragen? Die habe ich mal auf Kuba gesehen, in so einem Nachtclub.
Ja. Sind diese, ich habe bestimmt noch welche so, im Fundus für dich.
Ja, genau. Die haben das, diese Rüschen an den Armen und so, ne?
Ja,
genau.
Und ich will euch erzählen von meiner neuen Übung, die ich jetzt jeden Morgen mache, denn ich bin ja wirklich jetzt kein Riesensportfan, das ist ja bekannt, aber ich will ja trotzdem fit bleiben und ne, weiter meine, sag ich mal, Figur halten, ne, sagen wir mal so rum, und ich habe eine ganz tolle Übung entdeckt auf Instagram und die mache ich jetzt jeden Morgen. Und das könnt ihr auch machen, wenn ihr, man braucht nur ein paar Hanteln zu Hause, auch diese ganz leichten, die man zum Morgen benutzen kann. Also ganz egal, von 0, 300 Gramm bis 2 Kilo, alles möglich. Ich habe hier Hanteln und morgens noch vorm Duschen, vor allem, stelle ich mich an mein Bett und dann hebe ich 100 Mal, also 50 Mal jeweils das Bein, also links und rechts, damit 100 Mal insgesamt. Ne? Und man hebt das Bein auf die Bettkante. Ihr könnt es auch zum Sofa machen oder auf den Stuhl, so einen halben Meter bis Meter, nicht zu hoch. Ja? Dass man bequem das Bein immer so mit der Fußspitze auf diesen Gegenstand tippt, eben das Bett oder den Stuhl oder das Sofa. Und gleichzeitig hebt man eine Hantel in der jeweilig gegenüberliegenden Hand. Ja? Also eins, zwei, verstehst du? Immer so die Hand, die Hantel hoch. Bein hoch, Bein runter, Arm hoch. So, 100 Mal.
Ja.
Und ich schwöre euch, das zieht euch in Bein, in Bauch, in Popo. Es ist gut für den, für die Statur. Man steht gerade, ja. Es ist gut für Rücken und Brust. Ich ziehe es jetzt durch und ich bin wirklich gespannt, was das macht. Ich habe das per Zufall gesehen auf Instagram und ich habe gedacht, das ist was, das ziehe ich durch.
Okay.
Das mache ich jeden Morgen.
Gut, dann kommt jetzt auch meine Trainingsempfehlung für alle, die älter werden. Ist es ganz besonders wichtig, weil diese Übung hilft dabei, dass man stabil in der Mitte bleibt und stabil auf seinen Beinen. Setzt euch auf einem stabilen Stuhl auf die Stuhlkante, legt eure Hände über Kreuz oben an die Brust und jetzt steht ihr auf. 12 Mal hintereinander, möglichst schnell. Dann habt ihr 30 Sekunden Pause, dann wieder 12 Mal hintereinander aufstehen, ohne euch abzustützen. Und dann nochmal 20, 30 Sekunden Pause und nochmal 12 Mal aufstehen, hinsetzen, ohne die Arme zur Hilfe zu nehmen. Das ist eine grundlegend wichtige Übung für alle Menschen über 50 oder 60 Jahre.
Finde ich richtig gut und das ist etwas, Klaus, das werde ich bei mir einbauen auf der Arbeit.
Ja.
Und zwar alle 3/4 Stunde das mal machen, weil wer, wie ich, auch so lange im Büro sitzt, weiß, da wird irgendwann der Popo taub, ne? Auch wenn man einen Bürostuhl hat. Das ist nicht
Office
gesund.
Workout gibt es ganz viele YouTube-Videos.
Genau,
ganz
aber für mich muss das immer so ganz simpel bleiben, möglichst simpel. Und deswegen, jetzt habe ich schon 2 gute Übungen für den Tag. Siehst du? Ich finde das sehr, sehr gut. Weil sobald das sich wie Zwang anfühlt bei mir oder Weißt du, für mich ist immer so eine Horrorvorstellung, man ist ja schön angezogen über den Tag. Ich kann ja dann nicht was machen, was mich ins Schwitzen bringt.
Ja,
das ist ja grauenhaft. Wo soll ich denn da hin? Also das geht für mich nicht.
Nee,
weil dann müsste ich ja duschen und wieder umziehen und das passt dann schon wieder nicht in den Ablauf. Aber das, wie gesagt, das, was ich vorgeschlagen habe, vorm Duschen, bevor man ins Bad geht morgens, ne? Dann sich schön frisch machen und dann auf der Arbeit oder zu Hause, wenn ihr seid, die Übung von Klaus. Ich finde das genial. Och Gott, werden wir schön sein und gesund. Fantastisch.
Sport war ja in der Lindenstraße eigentlich nie so ein großes Thema. Es gab zwar mal unten den Sportkeller, aber da wurde auch mehr geredet als irgendetwas anderes gemacht. Ne? Der Fitnesskeller, den die Jungs da eingerichtet hatten. Dann wurde noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Also kann man nicht sagen, dass Sport jetzt unbedingt, aber politische Aktionen.
Ja.
Politische Aktionen gab es eine ganze Menge oder einige in der Lindenstraße. Und in der heutigen Folge 257, die auch noch den Titel Boykott trägt, das ist bei AD Plus, ist das die Staffel 5, die Folge 49. Also in dieser Folge wird jetzt zum Boykott aufgerufen. Jetzt sind wir soweit. Jetzt ist Geißendörfer durchgedreht. Ich glaube, das haben einige Leute beim WDR ganz sicherlich gedacht, als sie diese Folge gesehen haben. Vielleicht auch die Senderchefs oder Chefinnen der anderen Sendeanstalten außer des WDRs nach dem Motto, jetzt rufen die um 19 Uhr zum Stromboykott auf. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ich kann mir das richtig vorstellen, was das damals wohl für Reaktionen ausgelöst hat. Denn selbst heutzutage würde das also hier und da Augenrollen verursachen, obwohl wir schon so weit sind und Deutschland ja wirklich Vorreiter ist inzwischen auch mit alternativen Energien. Und deswegen kann man sich nur vorstellen, ich meine, das ist 35 Jahre her, ist das nicht irre? Wir reden über 1990 und das Thema ist immer noch aktuell. Ne, obwohl es jetzt in Deutschland keine offiziell eingeschalteten Atomkraftwerke gibt.
Sie sollen gebaut werden. Doch, aber sie kommen jetzt wieder. Wir wollen jetzt wieder neue Atomkraftwerke bauen. Die CSU hat auf ihrer jetzigen Klausurtagung im Kloster, haben sie sich für Atomkraft ausgesprochen.
Okay, siehst du, das ist an mir vorbeigegangen.
Und ich finde das ganz toll, weil jetzt können wir in Bayern alle Atomkraftwerke bauen. Ja, es brauchen sich gar keine Bürgerinitiativen mehr gegen Atomkraftwerke irgendwo gründen oder so. Das macht jetzt alles Herr Söder. Das machen wir jetzt alles in Bayern.
Ja, aber solange der Müll nicht wieder nach Niedersachsen gebracht wird, ne, du weißt ja, die Castor-Transporte damals. Und ich habe ja jahrelang im Südbadischen direkt neben einem Atomkraftwerk im Elsass gelebt. Ja, also auf der französischen Seite war das Atomkraftwerk Fessenheim. Und das war beunruhigend, denn es ist ein sehr altes, es war, glaube ich, eines der ersten Atomkraftwerke Frankreichs, inzwischen zum Glück auch abgestellt, ich glaube schon seit guten 10 Jahren. Und es gibt in den Dörfern drumherum auffällig viele Krebsfälle, ist einfach so. Ja, auch die Ehefrau eines guten Freundes von uns war jetzt nochmal an Krebs erkrankt, einer der besten Freunde meines Mannes damals, Gehirntumor und so weiter. Also es war wirklich auffällig. Man kann nicht sagen, das hatte keine Auswirkungen auf die Menschen, die drumherum leben. Und ich war so glücklich, als dieses Atomkraftwerk endlich abgeschaltet wurde. Ich möchte nicht mehr nebenan wohnen von einem Atomkraftwerk. Also dann wirklich stell mir noch 50.000 Windräder hin. Ich weiß, dass Leute das Gefühl haben, es verschandelt die Landschaft. Es ist vielleicht nicht schön, aber es ist nicht gefährlich.
Eben.
Und ich finde, das ist ein Plus.
Außerdem muss man auch sagen, Atomkraftwerke heute zu bauen, ist so unfassbar teuer. In England ist jetzt wieder ein neues Atomkraftwerk seit über, glaube ich, 10 Jahren oder so im Bau. Da sind die Chinesen sogar zur Finanzierung mit eingestiegen. Ja? Mhm. Und die sind nach 4 oder 5 Jahren wieder ausgestiegen, weil die Berechnungen immer teurer wurden und teurer wurden. Und die haben gesagt, das ist ja hier ein Geldgrab sondergleichen. Mhm. Wir haben in Deutschland Atomstrom immer subventioniert vom Staat her, ja, damit er billig ist und so weiter und so fort. Und es gibt auch in Deutschland kein einziges Energieunternehmen, was noch ein Atomkraftwerk bauen möchte. Ne?
Ja,
das ist einfach so. Und deswegen hat mich das bei der CSU sehr erstaunt. Aber es ist halt eben, ja gut, Herr Söder, aber ich glaube nicht, dass daraus was werden wird. Nicht bei der jetzigen wirtschaftlichen Lage.
Nee.
Glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Und weißt du, es scheint so sehr die Sonne. Es gibt genug Flächen noch für Solarfelder und andere Dinge. Aber wie gesagt, 1990 ging es natürlich wirklich
toll,
im Fokus um die Atomkraft.
Ja.
Und was in den 60er, 70ern war, Ban the Bomb, war eben da wirklich Anti-Atomkraft. Atomkraft, nein, danke. Wir erinnern uns an die Sticker. Und da hat eben Benny Beimer es geschafft, die ganze Lindenstraße dazu zu bewegen, den Strom abzuschalten. Und ja gut, die Lindenstraßengucker werden es nicht gewesen sein, denn die Lindenstraße lief ja schon um 19 Uhr oder noch. Das heißt, die werden wahrscheinlich wohl kaum da ihre Sicherung runtergehauen haben. Aber es war ganz sicher inspirational.
Ich glaube, dass sie einfach Licht haben, aber die haben auf alle Fälle das Licht ausgemacht. Vielleicht nicht den Fernseher, aber das Licht haben sie ausgemacht. Und es war ja auch nur vom Licht ausmachen eigentlich so die Rede. Ne? Mhm. Deutschland wird dunkel, wir setzen ein Zeichen.
Ja.
Und jetzt ganz am Anfang, da haben wir ja Bertha und Manuel, ne, bei Bertha zu Hause. Bertha hat ja in dieser Folge die Haare unglaublich.
Aber durchgehend auch, schön.
Ja, das ist so wie Vögel, die sich aufplustern, um einen Partner zu finden. Ne? So ein bisschen.
Das ist ja und sie auch ist der ja Fall. Irgendwie ein
sie
Vögelchen
in
unser
in
Rehlein.
Das Rehlein ist in der Balz. Das kann man durchaus
sagen. Aber ich fand die Szene auch total schön und sehr gemütlich, wie Rehlein da im Wohnzimmer sitzt und Manuel kommt dazu und sie nutzt eben die frühen Morgenstunden, da einen Brief zu schreiben. Und ich habe das gespürt, einfach diese Szene. Ich habe die gespürt, auch diese Atmosphäre, als Kind ins Wohnzimmer zu kommen. Und ich mag ja die Griese-Wohnung. Die hat so eine Gemütlichkeit, die natürlich ähnlich bieder ist wie alle anderen Wohnungen in den frühen 90ern. Und trotzdem hat diese Griese-Wohnung eine Gemütlichkeit, die mich nicht abtörnt. Weißt du, ich sehe mich da irgendwie.
Ja. Also in diesem kurzen Gespräch zwischen den beiden, dann kommt ja auch raus, dass Tanja in Rom ist. So, ihr Lieben, die ihr uns zuhört, ihr werdet alle jetzt aufschreien und sagen, wieso wissen die das nicht? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum Tanja in Rom ist. Ich kenne auch den Mann, der am Ende dieser Folge auftritt, nicht unbedingt. Doch.
Wie, du kennst den nicht? Das ist Luc Moret.
Ja,
das ist der Vater von Dominique. Aber klar.
Ach, das ist Dominique. Jetzt wo ich gerade da, wo ich das ausspreche, denke ich,
Luc Moret. Ja, er sucht sie.
Herr Moret sucht sie. Also gut. Also wir wollen noch nicht so weit da vorne springen. Gut, jetzt Tanja ist in Rom auf der Flucht vor Herrn Moret wahrscheinlich.
Genau.
Aber lassen wir uns jetzt erstmal zu Helga Beimer.
Ah ja.
Der verlassenen Helga Beimer.
Das ist so eine berührende Szene, finde ich. Und so schön gespielt von Marie-Louise.
Die mit kleinen Klausi und Benny und Cornelia, ne, also Bennys Freundin, da am Frühstückstisch sitzt. Und da sagt dann auch Helga zu Klausi, so mein Hase, jetzt hör mir mal gut zu. Und dann sagt Klausi, ja, meine Taube.
Ja.
Der emotionale Super-GAU in Marie-Louises Gesicht, der war ja wirklich, kam ja sofort. Ich dachte erst wie so, ach so, ja, meine Taube, aha, Hansemann und Hansemann-Erinnerungen und so weiter. Das will sie alles gar nicht im Moment.
Nee. Und sie sagt dann auch sofort, sag das nie wieder zu mir.
Ja.
Und dann später kommt ein Satz von ihr, es geht nämlich darum, wo alle den Abend verbringen, wo alle auch den Strom gemeinsam abschalten. Und Benny und Cornelia erzählen eben, dass sie zu Christoph gehen. Das ist ja der junge Mann, für den Benny verantwortlich ist im Rahmen seines Zivildienstes.
Ja.
Und dass sie eben gesagt haben, sie würden sich dort treffen und dort das Licht ausmachen. Klausi will bei Iffi sein und sagt dann auch so nett, ne, ich kann ja Iffi fragen, ob du mitessen kannst, kannst du bei uns sein. Und dann sagt Helga zu ihm, ach, ist mal ganz gut, wenn ich nicht esse.
Ja.
Und das habe ich auch sehr gespürt. Ich kenne diesen Gedanken und ich dachte so, oh nee, komm schon, Helga. Mensch.
Aber ich finde auch, Benny schlägt ja auch vor, sie soll doch vielleicht einen Bankdirektor heiraten. Ne? Ja. Das wäre doch jetzt was. Und Dann sagt Helga aber auch, sagt ja dann auch, Helga überlegt auch wieder zu arbeiten. Ne? Also sie überlegt jetzt wieder zu arbeiten, ja, weil alles ist ja irgendwie so ein bisschen knapp auch im Moment und so. Und dann sagt Klausi, ja, ja, er hätte gehört, bei der Arbeit lernt man geile Typen kennen.
Genau, Iffi hat das erzählt. Und dann sagt aber Helga auch etwas sehr Bemerkenswertes. Sie sagt, also wenn ich jetzt Vollzeit arbeite, dann habe ich, also dann kriege ich Hans auf keinen Fall wieder zurück. Und das war auch so, ja, das ist so wahnsinnig aus unserer Zeit gefallen, ne? Dass eine Frau von damals, von vor 35 Jahren, sich überlegt, dass sie ihren untreuen Ehemann wahrscheinlich nicht wieder zurückbekommt, wenn er hört, dass sie Vollzeit arbeiten geht.
Ja, komisch. Ja?
Was heutzutage ja mehr so ein Attribut wäre von, da wirst du als Frau eher respektiert, wenn er hört, dass du Vollzeit arbeiten gehst. Ja, wäre damals das ein K.O.-Kriterium.
Das ist der Mann so zurückkommt.
In dem Moment. Ja.
Ja.
Der Mann kommt nicht zurück, wenn er hört, sie geht Vollzeit arbeiten, denn wer kocht und putzt denn?
Ja, aber gut, es verwundert mich nicht. Ich meine, in den Jahren davor, Vorgründung der Deutschen Krebshilfe durch Mildred Scheel, da haben ja Männer ihre Frauen verlassen, wenn sie Brustkrebs hatten, ne?
Ja.
Ja. Wow. Weil das könnte ja ansteckend sein, oder was soll ich denn mit einer Frau, wenn ich da nicht mehr an die Brust kann, sozusagen. Naja. Ne? Also das ist, ja. Also diese, finde das wirklich unfassbar, wenn man auch manchmal solche Überlegungen sieht von, wir wissen ja, wie Helga Beimer sich ja auch entwickelt und später immer eine taffe Geschäftsfrau wird, auch und so mit ihrem Reisebüro. Aber dass das hier noch so drin hängt, ne? Also ich kann keine Vollzeitstelle annehmen, weil dann kommt er wahrscheinlich nie wieder zu mir zurück. Ja. Aus welchen Gründen? Ja. Weil du dann denkst, ich brauche nicht zu dir zurückkommen, weil du den ganzen Tag nicht zu Hause bist? Oder ich habe mir das überlegt.
Ja, das ist ja das, was ich sage, weil dann keiner putzt und kocht
zu
Hause. Ne? Also völlig verquer. Und ich bin wirklich dankbar, Generation X zu sein, das alles miterlebt zu haben. Diese analoge, noch sehr altmodische Welt und dann eben die Gesellschaft, in der wir heute sind, mit all ihren Entwicklungen. Es mag nicht alles top sein, aber ich bin doch sehr dankbar, das alles miterlebt zu haben und wirklich diese Weiterentwicklung unserer Gesellschaft in Richtung Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, Antirassismus, in allen Bereichen, ja, die zur Freiheit und zur eigentlich das, was die Franzosen schon immer wollten, Liberté, Égalité, ja, Fraternité. Ja. Das ist eigentlich das, wo wir jetzt erst im Grunde angekommen sind.
Ja. Ja. Bertha und Manuel kommen gerade die Treppe runter und Hajo kommt rein.
Ja, der junge Herr Scholz.
Der junge Herr Scholz kommt rein und Bertha, also man merkt das Flirren in ihren Augen, wenn sie ihn sieht und dann so ein ganz. Dann hat sie die Noten, ich habe die Noten gefunden. Kommen Sie heute wieder? Wann kommen Sie denn? Oder sind Sie schon vergeben? Hahaha. Und so, also das geht so, haben Sie heute Zeit um 5? Ja. Und Gott, also da liegt viel in der Luft. Da denkt man gleich, fallen Sie über sich her.
Ja, es ist sehr flirty und irgendwie bin ich aber mit dem Gefühl bei Manuel, denn er freut sich ja in der Szene vorher noch darüber, dass Bertha ihm verspricht, sie würden Weihnachten nach Rom fahren oder eben nach Lucca, um Franz und Vera zu besuchen und eventuell eben auch Tanja. Und Manuel beobachtet ihren Flirt mit Scholz und das wird natürlich viel durcheinander bringen, wie das so ist im Leben von Kindern von alleinerziehenden Elternpaaren. Wenn da ein neuer Partner dazu kommt, dann ist die Zweisamkeit auch erstmal gestört.
Naja.
Bei allem Glück der Eltern. Also ich habe ihn da auch ein bisschen gefühlt und wir erinnern uns ja auch, wir haben ja schon Folgen besprochen, in denen Manuel eben dann später auch nicht gut zu sprechen ist auf Herrn Knatterton oder wie er ihn nennt.
Was räumen jetzt eigentlich Klausi und Iffi da aus den Küchenschränken in Helgas Küche raus?
Essen. Also so wie ich das verstanden habe, einfach nur irgendwas zu futtern. Und dann manipulieren sie noch ihr Telefon, irgendwas mit einer Banane. Ich habe es aber auch nicht so richtig mitgekriegt. Aber ich glaube, das sind frühe Teenager, die wollen einfach nur essen. Essen, essen, essen. alles, was Iffy gemacht hat, war sowieso so weit weg von dem, wie meine eigene Realität war damals als Kind. Aber umso schöner, das nochmal Revue passieren zu lassen und sich das anzugucken. Aber wie gesagt, hauptsächlich habt ihr da Essen eingesammelt. Junge Teenager wollen eigentlich nur Essen, Essen, Essen.
Gut, Helga kommt aber dann noch aus dem Bad irgendwie gestürzt, ja, weil jetzt das Telefon klingelt und Ingeborg, keine Ahnung, ich habe die nie gesehen. Anscheinend,
das war die Prämalene. Genau, die Prämalene.
Ja, und da sagt sie jetzt eben, also, dass sie sich jetzt auch freut auf diese ganze Aktion und sie hofft, dass Ingeborg auch mitmacht. Bei Benny hofft er auf eine bundesweite Beteiligung von dem Ganzen und ich unterstütze ihn auch ganz. Finde ich auch klasse. Ne? Und ja, sie spricht dann auch noch ein bisschen so über Anna Ziegler. Also er wird zu mir zurückkommen, das ist ihr ganz klar, denn Anna Ziegler ist zu jung und sie hat keine Stärke für ihn. Ne?
Ja, das fand ich bemerkenswert, wie sie sagt, das kann nicht halten, die ist zu jung und sie ist auch nicht stark genug. Und ich meine, das widerlegt ja wirklich Anna Ziegler in den nächsten Jahrzehnten. Sie ist sehr stark, die kann sogar hammerhart sein. Also Herr Beimer hat sich doch wieder eine starke Frau gesucht, obwohl das vielleicht damals nicht direkt ersichtlich war.
Ja, ich glaube, das erkennt, aber ich glaube, das erkennt Helga ganz am Ende. Ich glaube, in der letzten Folge.
Ja, spätestens.
erst, ne? Denn, aber sie glaubt ja weiterhin, dass er zu ihr zurückkommt. Und nein, ich werde nicht aufgeben. Schließlich habe ich 20 Jahre lang geübt. Aha, dann dämmert sowas, als ob sowas, habe ich gedacht, wenn sie 20 Jahre lang geübt hat, ihren Mann zu halten, war denn da schon mal vielleicht irgendwie so ein Ansatz oder ein Blick oder sonst irgendetwas zu jemand anders in den 20 Jahren. Kann ja gut sein, ne?
Ja, vielleicht nicht das, aber sie hat sich definitiv nicht so geliebt gefühlt, dass sie das Gefühl hatte, sie muss kämpfen die ganze Zeit. Also das war auch das, was mir so übermittelt wurde in diesen Sätzen, dass sie immer das Gefühl hatte, sie muss um diesen Schlappschwanz, kämpfen. Und das an sich schon schade.
Und schön dann auch der Satz, Hans liebt mich immer noch. Er weiß es nur noch nicht.
Ja, also schöne Szenen in dieser Folge, muss ich sagen, hat alles viel Tiefe.
Ja, ich finde auch ganz neu war für mich auch, dass Oma Rosi in der Küche vom Akropolis hilft. Und damit, ne, also das hatte ich noch nie gesehen. Das war mir diese Phase von Oma Rosis Leben in der Küche vom Akropolis, die ist irgendwie an mir vorbeigerauscht.
Nee, ich konnte mich gut daran erinnern. Ich habe da irgendwie auch mal mitgedreht. Also ich konnte mich wirklich gut daran erinnern. Finde aber auch dieses Familienbild der Sarikakis total schön, weil eben der Vater eben noch gesund ist, das ist ja später oft nicht so, sowohl körperlich als auch psychisch. Deswegen finde ich es total schön, einfach Kostas Papanastasio mal da so in seiner ganzen Stärke auch noch zu erleben. Und Elena als einfach glückliche Mutter und baldige Großmutter, denn es kommen ja gute Nachrichten aus Griechenland.
Ja, aber anscheinend, so wie ich das verstehe, außer Elena und Vasili weiß das anscheinend keiner. Ich weiß nicht jetzt, ob sein Vater, Vasilis Vater, das auch weiß. Also auf alle Fälle Beates Mutter, ne? Beate ist ja
Elisabeth Dressler,
Elisabeth Dressler, die ist ja völlig aufgeregt und oh, sie kommt zurück und so weiter. Also die weiß anscheinend noch gar nichts. Und dazu kommen wir aber dann gleich, denn jetzt sind wir erstmal mit Benny auch in einer Wohnung, die wir noch gar nicht kennen, nämlich bei Christoph Bogner und seiner Mutter in der Wohnung. Christoph Bogner wurde übrigens von Michael Dillschnitter, den ich auch leider nie kennengelernt habe.
Ich schon, ja.
Ja, hast du? Mhm.
Ja. Ja.
Ja, also das ist der Mensch, den er betreut als Zivi und die sitzen jetzt zusammen in dem Raum mit der Mutter und die schauen sich dann das Video an, das bei ihnen im Fernsehen läuft. Sag mal, zeigt er denen jetzt ein Video oder läuft das wirklich im Fernsehen?
Also ich habe so verstanden, dass er ihnen die VHS zeigt.
Ja?
Denn das hätte sich ja Benny nicht leisten können, außer er ist da Teil einer großen Gruppe, Greenpeace, Robin Wood, was auch immer damals los war. Er hätte natürlich auch sein können, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er ihnen die VHS zeigt, dieses Clips an dem Tag. Wie auch immer, alle sind beeindruckt, wollen mitmachen. Und kommt ja auch gut rüber, das Ganze.
Das Ganze war ja nach Tschernobyl. Und wie hast du eigentlich Tschernobyl erlebt als Kind?
Ja, das ist eines meiner einschneidendsten Erinnerungen. Vor allen Dingen, glaube ich, auch die erste, die meine kindliche perfekte Welt so aus den Angeln gehoben hat. So bis dahin war ja alles gut. Und dann kam Tschernobyl. Ich war im Zirkus noch damals, habe da mein Leben gelebt und kann mich erinnern, dass wir eben nicht mehr im Sand spielen durften, dass wir nicht im Regen sein sollten und kann mich sehr gut erinnern an einen Spruch des damaligen französischen Dresseurs meines Vaters, Sascha Huck. Und er sagte backstage zu meiner Trainerin Pauline Peter, bevor wir praktisch zum Auftritt gegangen sind, genieß dein Leben, es ist nicht mehr lang. Enjoy your life, it's not long anymore. Und ich weiß, dass mich das als Kind extrem schockiert hat. Diese Aussage, die hat mich sehr beunruhigt, weil ich dachte, oh, wenn die Erwachsenen das jetzt schon sagen, dann ist ja die Kacke richtig am Dampfen. Also ich weiß, es hat mir große Angst gemacht, dieser Spruch von ihm, dass hier diese Situation doch ernstzunehmender ist, als man uns Kindern übermittelt und dass die Erwachsenen glauben, wir werden alle bald sterben. Also ich weiß, das hat mir große Sorgen gemacht. Und dann gab es eine Situation, an die ich mich erinnere. Es war abends im Wohnwagen meiner Eltern und dann kam der Clown Eddie Sussmann, ganz, ganz toller Mann, Franzose, der leider auch viel zu früh gestorben ist, kam zu meinen Eltern rein in den Wagen und war angezogen wie ein Astronaut, weil es draußen geregnet hat. Er hat sich komplett verpackt mit Handschuhen, mit Gesichtsschutz, mit keine Ahnung. Also er sah aus wie so ein Mondmann. Ja. Und ich weiß, dass ich das auch als Kind als sehr beunruhigend empfand, wie er reinkam und ich dachte, wow, also die Situation ist offensichtlich ernst. Die Erwachsenen tun alles dafür, sich irgendwie zu schützen vor diesem sauren Regen, der da runterkommt. Das ist aber dann auch alles. Also auch das ging vorbei. Und ich finde, das ist bemerkenswert für alles, was einem im Laufe des Lebens passiert. Und deswegen, weißt du, wenn Leute auch sagen, oh Gott, setzt keine Kinder mehr in die Welt. Was meinst du, wie viele Leute das damals gesagt haben? Man passt sich den Umständen an. Es wird zu seiner Realität und es geht vorbei. Und genauso war das damals. Mehr Erinnerung habe ich nicht daran. Danach war das irgendwie kein Thema mehr. Wir reden hier vielleicht von irgendwie 6 Monaten, wo das alles im Fokus war. Und dann ging das Leben weiter wie vorher auch.
Ja, wie vorher auch. Mhm. Und wir sehen jetzt ja auch, also dass Benny jetzt in diesem Video, das wir ja im Fernsehen sehen, die wir jetzt vom Fernseher sitzen, um Lindenstraße, unsere Lieblingsserie, zu gucken, dass Benny darin aufruft, am 4.11.1990, also genau heute an diesem Sendetag von unserer Lieblingsserie Lindenstraße, um 19 Uhr das Licht abschalten sollen, um ein Zeichen zu setzen gegen Atomkraft.
Ja.
Na, also das war wirklich ein nicht versteckter, das war ein direkter Aufruf,
ja,
der jetzt kam. Und im Moment passiert noch nichts, denn wir gehen noch schnell mal rüber. Da ist jetzt Vasili endlich angerufen und angekommen in der Küche und eine völlig aufgedrehte Elisabeth Dressler. Ich fand,
kommt
die
dazu.
War so ein bisschen drüber. Hatte die
irgendwie Tabletten
genommen?
Sie hat's ja.
Gab es eine Tablettengeschichte?
Nein, aber Elisabeth Dressler war immer so ein bisschen fluffig in ihrer Art. Ja, also es war nicht aus der Art gefallen. Und man sieht sie vorher aus dem Fenster gucken. Bei Ludwig Dressler, er hört wieder sehr schwermütige Opern und blättert derweil auch in so einem kleinen Programmheft aus seiner, es war noch keine CD damals. Wahrscheinlich war es irgendwie eine doppelte Kassette oder sowas oder eine Platte. Und sie guckt aus dem Fenster. Oh doch, nee, Quatsch, nee, es war eine CD. CDs kamen raus schon 87 auf 88. Nee, er hat tatsächlich CD schon gehabt.
Ja.
Sorry. Und sie guckt aus dem Fenster und sieht das Taxi ankommen und stürzt direkt los und ist eben dann im Schnitt auch
mit
sehr schnell.
Ach, mit seinem Juchzen.
Ja, so süß. Und kommt dann ins Akropolis und ist schockiert, dass Beate nicht dabei ist. Und wir alle sorgen uns in dem Moment. Warum ist Beate nicht da? Und ist Vasili mit seinen Aussagen vertrauenswürdig? Also er eiert dann auch so ein bisschen rum und sagt, der Arzt hat es nicht empfohlen, sie soll nicht fliegen, denn ihr werdet Großeltern. Und und bei Elena flippt ja dann alles, ne? Und sie sagt, Mensch, ne, fantastisch, und dein Sohn, du kriegst einen Sohn, wir werden wunderbare Omas sein, Großmütter. Und ich verstehe Elisabeths Enttäuschung in dem Moment, sie lässt sich aber nicht so anmerken und macht mit in der Freude und kippt auch ein Uso zum Glück, weil ich war kurz besorgt, sie wäre traurig. Ich wäre definitiv traurig gewesen, wenn meine Tochter einfach nicht mit aufgetaucht wäre. Aber ihr müsst verstehen, das waren natürlich auch noch handylose Zeiten, ne? Damals musste man sich auch darauf verlassen, dass jemand am Telefon eine Woche vorher oder in einem Brief angekündigt hat, ich komme dann und dann. Und wenn dann jemand nicht aufgetaucht ist, dann war es so. Und du hast eben nicht schnell mal eine SMS schreiben können oder eine WhatsApp.
Oder höchste Alarmstufe, es gab ein Telegramm.
Ein Telegramm, ja.
Das, also das waren meistens Todesmeldungen.
Ja, ich bin komplett Generation Telegramm. Also Telegramm war wirklich, entweder jemand ist gestorben oder du bekamst eine Geburtstagskarte mit Musik.
Apropos Musik, Manuel schreibt hier auch einen Brief an Tanja, ne, dass er jetzt mit Bertha nach Italien kommt zu Weihnachten. Und jetzt sehen wir, und das finde ich eine sehr schöne Szene, die jetzt kommt, zwischen Bertha und Hajo. Vor allem aus der Sicht eines Drehbuchautors ist es ja immer, wie macht man jetzt so, dass sie sich auch körperlich näher kommen, diese ja doch schon älteren Leute, also die nicht plötzlich jetzt leidenschaftlich über, aber die doch flirtig sind und so weiter. Und jetzt sind sie beide zusammen am Musizieren.
Ja.
Also Hajo steht am Bass und dann Bertha spielt Klavier. Und das ist ja nun Abstand. Also man steht am Bass, man hat dieses riesige Instrument in der Hand und Bertha sitzt am Klavier. Wie sollen die jetzt näher kommen, fragt man sich dann auch. So nahe, dass es schon ein bisschen was Intimes hat. Und es wird jetzt auch sehr intim, denn Hajo bekommt einen Krampf.
Ja, nur hast du verstanden, was für ein Krampf? Also wo ist der Krampf?
Irgendwie ein Krampf
in seinen
Lenden, ich weiß
nicht. In seinem Unterschenkel?
Wadenkrampf. Der hat einen Wadenkrampf, weiß ich jetzt, ob von Stehen oder so, vom Wadenkrampf, weil dieses Überspannen des Fußes, das macht Bertha ja jetzt. Also Bertha führt ihn auf die Couch, dann zieht sie ihm die Schuhe aus, dann sieht sie zwei verschiedenfarbige Socken, nach dem Motto, was für ein Lotterleben mag dieser Mann führen, oder ist er schon dement?
Ja.
So, und dann greift sie aber auch entschlossen, ne, die Socken dieses ihr bis jetzt noch nicht so ganz vertrauten Mannes, aber sie will ja mehr von ihm, an und biegt dieses Bein auch so, dann so rüber und dadurch ist es diese Strecken, das weiß sie eben auch vielleicht aus der Praxis oder woher auch immer, weiß man, dass man das einfach machen muss, um dann diesen Wadenkrampf mitzukriegen. Also ne, wenn ich mal nachts einen Wadenkrampf kriege, was
passiert
ganz
mir
selten
auch
passiert, dann ziehe ich auch sofort, spanne ich sofort den Fuß an und ziehe die Zehen zu mir hin, damit diese Spannung da entsteht. Und jetzt kommen sie sich näher eben dadurch. Ne? Sie fässt ihn an die Socken und sie kommen zusammen und das ist Hajo alles irgendwie auch sehr peinlich und er hofft auch, das ist gleich vorüber. Und dann fragt sie, und das ist anscheinend noch nicht so klar, sie sagt ja dann auch zu ihm, sie wohnen auch sehr zurückgezogen. Ne? Also das wahrscheinlich hat das irgendwas mit diesen zweifarbigen Socken zu tun, dass sie sich gerade ein Bild darüber macht, wie er eigentlich lebt. Und sie fragt ihn danach, was für einen Beruf haben Sie denn?
Mhm.
Ein Mann wie Sie müsste doch eigentlich jeden Morgen ins Büro gehen.
Mhm. Sie weiß nicht, was er beruflich macht. Er hat seine Tätigkeit als Privatdetektiv ihr auch noch nicht so offenbart. Und ich finde, dieses ihn am Fuß berühren, das ist schon intim, finde ich. Also wenn du ihn noch nicht näher kennst und okay, seid ein
bisschen flirty. Leicht feuchte Socken vielleicht, ne, Schweißfüße.
Auch wenn nicht, also so Fuß berühren. Also ich finde, das ist schon so ein Liebesbeweis. So, mich
da
darf auch nicht jeder am Fuß anfassen.
Was Hallo? Bei gedacht. Nein,
ja, ist auch so. Ja. Ne? Also meine Füße sind eine sehr intime Zone. Ne? Und das geht ja bestimmt manchen Männern auch so. Also, nee, das fand ich schon auch schön gesetzt. Auch diese Schüchternheit darin, dieses Vorsichtige. Es war nett.
Ja. Und jetzt ist es 19 Uhr und Benny beobachtet jetzt aus der Wohnung heraus tatsächlich zusammen mit seiner Freundin, wie draußen das Licht ausgeht.
Ja, er kontrolliert so ein bisschen, ne? Wer macht
nach
mit?
Dem anders geht das aus, genau. Und zeitgleich wird jetzt auch bei Egon und Else in der Wohnung geguckt, ne, ob denn das Licht ausgeht. Aber Else findet von diesem ganzen Licht ausgehen, das findet ihr ja überhaupt nicht so toll. Denn sie will ihre Lieblingsserie sehen.
Ja, und ich finde das total nett, denn das ist einfach ja noch eine Generation von eigentlich nicht modernen alten Leuten, ja? Egon und Else Kling. Und da finde ich es sehr progressiv, Egon eben so zu zeichnen, dass er da total dafür ist und auf jeden Fall gegen Atomstrom ein Zeichen setzen möchte. Er möchte gerne die Sicherungen rausholen. Und Annemarie Wendel als Else Kling sagt, ja, nein, ja, Egon, nein, ich will meine Serie schauen, ist doch alles so schmarrn, ne? Also sie zieht das alles ins Lächerliche und sagt, das muss doch nun wirklich nicht sein. Sie will ihre Serie gucken, sonst weiß sie doch gar nicht, wie es weitergeht. Aber Egon lässt sich nicht beirren und läuft raus und er ist ja nun mal der Hausmeister. Er weiß hier, wo der Sicherungskasten ist und dreht die Hauptsicherung raus. Und dann kommt etwas wirklich sehr Schönes, denn dass Egon und Else nicht knutschen, liegt eigentlich wirklich nur so einen Moment entfernt, denn sie sitzen dann eben auch zusammen im Dunkeln im Treppenhaus eine gefühlte halbe Stunde und sinnieren darüber, wie realistisch ihre Serie ist und in was für eine Realität sie sich gerade befinden. Und das finde ich total progressiv für die Vorabendserie 1990. Und ich wundere mich, ob alle Zuschauer das damals verstanden haben.
Und dann ist es schon, dann erinnert Else eben auch an den Stromausfall in New York. Und da hätte es dann nach dem Stromausfall ja einen Babyboom gegeben. Und sie stellt sich gerade vor, was in diesem Haus jetzt wohl passiert, wo es doch überall so dunkel ist.
Ein Barbie-Boom hat es gegeben, ein Barbie-Boom. Barbie, und er so, was für ein Ding? Ja, ja, und gerade in Richtung Bertha Kriebese und Scholz, meint sie, ne? Da, dort könnten sie ja am Schnackseln sein. Und dann sagt
die Egon machen gleich, jetzt gerade Bum-Bum.
Also was du für Ideen hast, sagt er, na komm schon, also mach dir doch bitte nicht so viel Gedanken darüber. Und sie sagt dann auch, bei denen ist vielleicht auch schon vorbei.
Aber man muss sagen, Else ist so ein bisschen angefixt. Die ist so ein bisschen angefixt. Da könnte heute noch was mit Egon laufen.
Also ja, ich glaube, ja, ich habe auch gedacht, ja, also ein bisschen...
Sie ist jetzt so ein bisschen rollig, muss man sagen.
Ja, es hat einfach ihren Impuls gegeben. Und ich dachte, vielleicht halten sie auch ein bisschen Händchen. Ich meine... Komm, Else Kling war der Prototyp der alten Dame, die eben keinen Sexappeal mehr hatte. Es ist ja leider so. Ne? Sie war wahrscheinlich selber gar nicht so alt, aber sie diese Rolle entspricht einfach einem Typus, der einfach alles fehlt, was eben eine Isolde Pavarotti noch hatte oder selbst eine Rosi noch hatte. Ja,
ja
bei Else war nichts zu holen.
Nee. Das ist und bei Bertha und Hajo, im Gegensatz zu ihren Fantasien, hat das bei Bertha und Hajo jetzt auch nicht zum Schnackseln da irgendwie geführt, sondern es ist so ein bisschen die Luft raus. Manuel sitzt ja auch schon wieder im Wohnzimmer vor dem Kind, kann man das jetzt nicht treiben. Und man sagt auf Wiedersehen und Hajo gibt ihr dann, also sie hält die Hand hin, finde ich so süß, er schaut sie an, sie hält ihm so die Hand hin und dann gibt er ihr sogar noch einen Handkuss.
Ja, ja.
Und da begreift sogar Manuel, dass da irgendwas laufen muss.
Ja, und Manuel sagt dann ja auch, er hat beobachtet, dass sie im Dunkeln auch schon Händchen gehalten haben. Ja, also was ich jetzt auf meinem kleinen Bildschirm nicht gesehen habe, das hat Manuel gesehen, dass da ein bisschen gefummelt wurde, zumindest mit den Händen. Und die haben auch eine gute Chemie, ist einfach so. Das haben ja nicht alle Paare, egal wie sehr sich das die Drehbuchautoren wünschen. Und ich finde, bei Bertha Griese und Hajo Scholz war immer eine Chemie da. Das war glaubhaft. Das hat man denen einfach abgekauft, auch diese Verknalltheit. Das war am Anfang und auch später ein gutes Paar, immer.
Ja, bei den beiden merkt man eben auch jetzt, dass die gehen ja sogar, also Else und Egon gehen jetzt sogar ins Akropolis zum Essen.
Ja, und da wird so völlig eskaliert auch. Ne? Ja, und noch so ein Essen nachbestellt. Und findest du nicht, ich finde, das ist eigentlich so undeutsch. Ich finde, wir Deutschen, wir sind ja doch dann sehr in den Regeln. Ne? Also wenn man eine Vorspeise hat, ist die Vorspeise eine Hauptspeise und das war's. Aber Else bestellt dann auch nochmal nach im Akropolis. Wir haben noch Hunger, hopp, bringen Sie meinem Mann noch einen Schafskäse. Und okay, also die hat wirklich noch was vor mit Egon die Nacht. Ich hoffe, da war noch was. Aber sie ist da spendabel und er freut sich, dass es ihm gut geht und möchte, dass er gefüttert wird. Und da ist richtig gute Stimmung.
Und hinten in der Küche erfährt jetzt Vasili durch Rosi das, was eigentlich Vasilis Eltern vermeiden wollten, dass Vasili das erfährt, nämlich, dass der ganze Laden von ein paar Neonazis in Klump und Asche geschlagen worden.
Ja, und mit Gülle bespritzt. Also ganz mieser Vorfall. Wird aber auch gar nicht mehr darauf eingegangen in der Folge. Man merkt nur, dass Vasili es plötzlich erfährt. Und passend dazu wird ja immer wieder gespiegelt, dass eben Franz Wittig, der damals noch voll im Saft ist, im Nazi-Saft, mit seinen Freunden da sitzen im Akropolis und die auch Lieder anstimmen und ja, das alles so ein bisschen unangenehm ist.
Hajo ist noch nicht nach Hause gegangen, der ist draußen auf der Straße, steckt noch mal schnell den Brief ein, den Manuel ihm mitgegeben hat für Tanja in Italien, und beobachtet oben diese Rechtsanwaltskanzlei. Das kommt wohl später auch noch mal irgendwie vor. Also er geht da so ein bisschen seiner detektivischen Arbeit nach. Und dann plötzlich hält ein Wagen und dann steigt ein Mann aus und geht ins Haus Nummer 3. Und das ist, du hast den Namen schon erwähnt,
Luc Mouret.
Und er klingelt bei Bertha an der Tür, bittet um Einlass. Sie lässt ihn rein, sie ist schon im Nachthemd.
Ja, ja, und das ist dieses typische Screwball-Comedy in dem Moment, ja? Dass Bertha schon so neckisch im Nachthemd da ist und an sich ja hofft, als es klingelt, dass es vielleicht doch Scholz noch sein könnte und sich fragt, will er jetzt noch üben? Nee, ne? Macht auf und dann gibt es diese Blicke, das hat schon fast was von Film Noir, ja? Diese Blicke in Richtung Scholz, denn er ist auch in diesem Treppenhaus, er ist hinterhergegangen und beobachtet, wie Luc Mouret in ihre Wohnung geht. Aber da ist schon so ein gewisses Misstrauen, da ist eine Eifersucht und von ihr eine Unsicherheit, von wegen, was mag er jetzt denken, wen ich da reinlasse. Situation wird aber auch nicht aufgelöst, dann ist es irgendwie doch Schischko Jedno, egal. Mouret wird reingelassen, Tür schließt sich und dann, she's not bothered, irgendwie daraufhin, Bertha, dann ist ein ganz komischer Dialog, finde ich. Dass Luc Mouret da drin steht und dann sagt, wo ist sie? Sie müssen mir sagen, wo sie ist. Sie ist hier, ich weiß es. Und sie so, wer? Natürlich geht es um Tanja. Ich meine, um wen sonst? Warum sollte er sonst dort sein? Und wir erfahren, da gab es Missstimmung in der Beziehung. Tanja ist wohl geflohen vor Luc, versteckt sich, wie wir wissen, in Rom. Er weiß es nicht. Bertha schaltet auch auf Durchzug und sagt, keine Ahnung, ne, wo er ist. Ja, ganz komische Szene, finde ich.
Und dann sind wir schon im Cliffhanger.
Mhm.
Aber schade, du hättest jetzt noch so ein bisschen was von Herrn Mouret erzählen müssen, weil ich liebe das immer, wenn du so Akzente nachmachst.
Ja, ich mag das ja auch total gerne. Ja, also Luc Mouret ist natürlich der Vater von Dominique Mouret, ne, der Austauschschülerin, ja, die bei Balmers war. Und durch seine Besuche, da ist ja auch so ein bisschen eine vorbelastete Beziehung zwischen Herrn Mouret und seiner Tochter, hat er dann Tanja kennengelernt, die ewige Versuchung aller Männer in der Lindenstraße, selbst von wildfremden Franzosen, die nur zu Besuch sind. Und Tanja hat dann eben ja auch eine Affäre, eine Beziehung von Luc. Und da gibt es ja auch diese tolle Folge, über die wir auch schon gesprochen haben, wo sie dann in seinem Haus ist und dann wird nachgestellt, wie seine erste Frau die Treppe runtergefallen ist. Weil die Tochter ja da auch irgendwie ein Trauma davon hat und denkt, er hat sie gestoßen. Also ganz interessant hier, unser verwegene Franzose.
Leider haben wir keinen ungarischen Bogen. Ich habe es ja immer am liebsten, wenn du Ungarisch sprichst.
Ja, ich auch, Klaus. Mag ich total. Und weißt du, dass jetzt die Tage war Zirkusfestival in Budapest und ich konnte nicht gehen, weil war direkt nach Heilbronn und ich war schon wieder im Büro in Neustadt. Aber ist Zirkusfestival in Budapest und hat Pärchen aus Israel gewonnen, silberne Preis für Luftnummer. Und alle sind ganz stolz. Und meine Kollegen von Heilbronn, Anatoli Ackermann und Christoph Schiele, sind auch in Budapest arbeiten. Und ich sehe auf Instagram, wie all meine Freunde haben Spaß, ja, in Budapest. Und ich nicht. Ich bin nie da. So.
Ja. Wie schade. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns heute, mit unserer Folge der Linsenstraße, denn die geht jetzt schon wieder ihrem Ende entgegen. Und in der nächsten Woche gibt es auch eine spannende Folge. Und zwar ist es die Folge 1122 und die heißt Kummer. Und bei AD Plus ist es die Staffel 22, die Folge 30. Ja, wir freuen uns wieder auf euch und wir sagen für heute schon mal auf Wiedersehen. Das war sie, eure Linsenstraße mit Rebecca Simoneit-Barum
und Klaus Vincent.
Die Titelmusik sprach und komponierte Stefan Runge.
Und die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und jetzt holen wir einmal gemeinsam Luft, Rebecca, und sagen auch noch, dass das Ganze eine
Hauptsache laut. Produktion. ist.
Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
An diesem Ort in der Lindenstraße, was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag und manche Ekstase, das Leben mit euch war so schön.